Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Der Bundesregierung in Berlin läuft die Zeit davon. Nach der vergangenen Bundestagswahl kündigten Union und SPD vollmundig den Herbst der Reformen und grundlegende Veränderungen an. Das Ergebnis ist mehr als mau. Die jüngsten Landtagswahlen haben dafür vor allem die Sozialdemokraten abgestraft und mit Blick auf die Wahlen im September droht die nächste Katastrophe. Ob die überhaupt noch abzuwenden ist und wie es um den Zustand der Regierungskoalition steht, das bespreche ich jetzt mit dem Autor und Historiker Klaus-Rüdiger May. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Herr May, die SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Baas haben gestern erklärt, dass sie trotz Rücktrittsforderungen weitermachen werden. Als Grund nannten sie da etwa die schwierige geopolitische Lage. Verfängt diese Begründung bei Ihnen?
Nein, die ist natürlich lächerlich. Außerdem wäre es für uns alle gut, wenn sie auch aufgrund dieser geopolitischen Lage zurücktreten würden, weil ich den Eindruck habe, dass weder Frau Baas noch Herr Klingbeil die geopolitische Lage in der Tat richtig einschätzen, denn sie laufen wie Taumelkäfer durch die Weltpolitik.
Was müssten denn Herr Klingbeil und Frau Baas machen, um die geopolitische Lage Ihrer Meinung nach richtig zu handeln?
Na, sie müssten zuallererst die Energie- und Wirtschaftspolitik ändern, denn wir rauschen ja mit dieser falschen Energie- und Wirtschaftspolitik ins Verderben, das merken wir ja. Sie müssten sich auch dafür einsetzen in der Bundesregierung, dass man ein rationales Verhältnis zu dem Krieg in der Ukraine einnimmt. Das bedeutet, es ist sicher nicht sinnvoll, in einer Energiekrise weiter große Töne in Richtung Moskau zu richten, sondern es wäre ja klug, mal zu gucken, ob man nicht den Friedensprozess in der Ukraine initiieren und vorantreiben kann und ob man nicht doch auf einer bestimmten Art und Weise zu einer Zusammenarbeit mit Russland kommt, weil es ja sicher nicht klug ist, die Russen in die Arme der Chinesen zu treiben. Und gleichzeitig wäre es ja auch klug, das Regime im Iran zu isolieren. Wenn wir nicht stark werden, wenn wir nicht wirtschaftlich gesunden, sind wir nur Leute, die reden, aber die niemand mehr ernst nimmt.
Ich habe mal nachgeschaut. In den letzten Jahren hat die SPD bei Wahlen praktisch nur noch verloren. Ausnahmen gab es bei den Landtagswahlen in Brandenburg und dem Saarland. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Ja, das liegt vor allem daran, dass die SPD eigentlich keine Partei, sondern nur noch ein Apparat ist, der sich allerdings weit in die Institutionen verzweigt hat. Das hält sie auch noch. Also denken Sie nur an die Besetzung des Verfassungsgerichts, denken Sie nur an den Bundesrechnungshof und so weiter und so fort. Die Genossen sind überall da, nur nicht mehr bei den Wählern. Ihre Wähler haben sie vertrieben und vertreiben sie weiter durch eine grün-woke linke Politik. Und zwar vertreiben sie die an die CDU und an die AfD. Ich darf nur daran erinnern, in der Wahl in Rheinland-Pfalz hat die SPD 80.000 Wähler an die CDU abgegeben und immerhin 35.000 Wähler an die AfD. Das heißt, die klassische Wählerklientel geht ihnen zunehmend verloren.
Wenn wir gerade von Rücktrittsforderungen gesprochen haben, wer könnte die SPD denn überhaupt wieder auf die Erfolgsspur bringen? Sehen Sie da eine Personalie, die dafür geeignet wäre?
Helmut Schmidt. Also nein, deswegen sagte ich auch Apparat. Ich sehe niemanden in der SPD, der noch ein Verhältnis hat zu unserer wirklichen Welt. Ich sehe niemanden, der ein Verhältnis hat zu dem, was auch sozial in diesem Land geschieht. Denken Sie nur an den Vorschlag Steuererleichterungen für Einkommen von 3.000 Euro oder bis 3.000 Euro. Ja, was ist denn mit Leuten, die 4.000, 4.500, 5.000 Euro im Monat verdienen und die trotzdem arm werden durch die Energie- und Wirtschaftspolitik dieser Regierung? Das heißt, sie wissen gar nicht mehr, was Handwerker, was Facharbeiter umtreibt. Das findet in ihrer Welt auch gar nicht mehr statt. Sie kriegen höchstens Berichte darüber, wie es den Leuten zu gehen scheint, aus Gewerkschaften, von Gewerkschaftsfunktionären, die es auch nicht mehr so recht wissen.
Tatsächlich hat die AfD in Rheinland-Pfalz mehr Stimmen der Arbeiterschaft bekommen als die SPD, viel mehr sogar. Und gleichzeitig, das wurde bei der SPD auch besprochen, ist es ja schon bemerkenswert, dass sowohl in Baden-Württemberg als auch Rheinland-Pfalz eine Mehrheit der Wähler gesagt hat, die SPD macht mehr für Bürgergeldempfänger als für die arbeitende Bevölkerung. Da gab es jetzt so ein paar Reaktionen. Bärbel Baas hat beispielsweise die Reform der Einkommensteuer angekündigt. Kann das denn verfangen beim Wähler?
Das glaube ich nicht. Erstens glaubt Ihnen niemand was. Zweitens kommen Sie ja nicht mit einem konsistenten Vorschlag. Herr Lauterbach fordert gerade, dass besser gestellte Rentner doch bitte schön ihr Einkommen zu reduzieren. Also man versucht wieder irgendwelche Umverteilungsgeschichten zu machen, aber das ist der Fehler von allem. Was wir brauchen, ist keine Umverteilung. Wir brauchen ein gerechtes Steuersystem, wir brauchen ein gerechtes Sozialsystem. Vor allen Dingen brauchen wir wieder wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Und solange man in diesem Land glaubt, dass übereinander gestapelte Windräder letztendlich eine energetische Vollversorgung hinbekommen, werden wir das nicht haben. Die Industrie wandert ab. Das ist dramatisch, was da vorgeht. Und genau da muss eine SPD ansetzen. Sie muss sich von diesem Klimatralala verabschieden. Sie muss sich von diesen woken Vorstellungen verabschieden. Sie muss wieder mal begreifen, was ist eigentlich Arbeit, was ist Wirtschaft. Das haben die völlig verloren.
Nun haben wir mit Rheinland-Pfalz und zuvor Baden-Württemberg zwei Bundesländer, bei denen die SPD massiv verloren und die CDU zumindest leicht gewonnen hat. Was bedeutet das denn nun für die Zusammenarbeit in der Regierungskoalition auf Bundesebene?
Also ich befürchte und ich hoffe, dass meine Befürchtung nicht eintrifft. Ich befürchte, dass die CDU, dass Friedrich Merz sagen wird, ach die arme gebeutelte SPD, wir müssen ihnen jetzt noch weiter entgegenkommen, wir müssen sie noch mehr schonen. Das heißt, dass der Stillstand weiter verwaltet wird. Und Sie hatten es ja eingangs gesagt, Sie haben ja eingangs gesprochen vom Herbst der Reformen, der ja ganz schnell der Winter unseres Missvergnügens geworden ist. Also der hat ja nicht stattgefunden. Ich höre immer, man möchte den Weg, auch von Herrn Merz und auch von der SPD, den Weg der Reformen weiter beschreiten. Ich sehe nicht eine einzige Reform, die stattgefunden hat. Ich weiß gar nicht, welchen Weg die gehen wollen. Sie stehen auf dem Plateau und feiern sich und reden und reden und reden, aber nichts geschieht.
Nun wird ja immer wieder darauf verwiesen, dass es für große Reformen ja einen Anlauf bräuchte, dass Gelder locker gemacht werden müssen, dass Gesetze auch erstmal Bundestag und Bundesrat passieren müssten. Und im nächsten Jahr, da werde das aber bestimmt kommen. Glauben Sie, dass der große Wurf vielleicht doch kurz bevorsteht?
Das ist ja Schnickschnack. Es beginnt ja nicht mit, wir müssen jetzt Gelder locker machen oder, was dann immer erzählt wird. Sie müssen erstmal eine Klarheit im Kopf haben. Sie müssen uns erstmal sagen wollen, wie Sie das Ganze handeln. Und dann können Sie immer noch darüber nachdenken, wie Sie das in Gesetze und in Initiativen umschlagen und realisieren wollen. Aber ich sehe ja nicht mal eine klare Bewertung der Situation mit klaren Vorstellungen. Ich gebe Ihnen nur ein einziges Beispiel, das finde ich so schlagend. Wir hören ständig das Wort Bürokratieabbau. Ich muss mich immer konzentrieren, dass ich nicht Demokratieabbau sage. Und als allererstes, was man macht, um Bürokratie abzubauen, baut man Bürokratie auf, indem man ein eigenes Ministerium dafür hinstellt. Das ist absurder, kann man sich das gar nicht vorstellen. Nein, ich sehe nicht, dass Sie in irgendeiner Form Reformen machen können, weil es besteht keine intellektuelle Klarheit, nicht das, was man anpacken will. Man redet sich an den Dingen vorbei.
Es ist ja auch kein Geheimnis, dass es zwischen Union und SPD bei vielen Themen knirscht. Wo sehen Sie aktuell die größten Brocken, die man denn für einen Aufbruch, einen möglichen Aufbruch im Kabinett noch aus dem Weg räumen müsste?
Also da ist erstmal natürlich die Sozialpolitik, ist die Frage, dass die sozialen Sicherungssysteme reformiert werden müssen. Sie müssen der Zeit angepasst werden. Das ist nicht einfach, weil das eigentlich schon hätte in den 80er Jahren erfolgen müssen. Es ist eine immer wieder weiter verschobene Reform, die man eigentlich nicht angehen wollte, weil man dann die eigene Klientel oder andere Dinge vergrätzt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, ich sage es immer wieder und ich langweile schon damit, es ist die Wirtschafts- und Energiepolitik und die Sozialreform. Das ist das Dringendste, was anzupacken ist. Gleichzeitig muss man auch wirklich mal anfangen mit Infrastrukturen, nicht drüber reden und dann mit dem Geld Haushaltslöcher stopfen. Und man muss auch endlich mal und gerade mit dem Druck, der durch den Iran geschieht, endlich mal klar die Migrationspolitik ordnen.
Getrieben fühlt sich da die Union auch von der AfD, die immer weiter zulegt. Wenn wir uns die Zahlen mal anschauen, so wäre schon jetzt rein rechnerisch in zahlreichen Bundesländern eine schwarz-blaue Regierungskoalition möglich. Wie lange wird es noch brauchen, bis die Brandmauer fällt oder sogar fallen muss?
Wenn Sie mich fragen, wie lange es dauern könnte, bis sie fallen muss, dann sind wir schon in einer negativen Zeitangabe, weil die Brandmauer schon hätte längst fallen müssen. Ich sehe die Union, vor allen Dingen die CDU, in einer Pattsituation. Auf der einen Seite wissen Sie, dass Sie mit den, sollten Sie zumindest wissen, dass Sie mit den Sozialdemokraten, die deutlich Erosionserscheinungen aufweisen, nicht die Politik machen können, die sie machen müssten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben sie Angst, Wähler zu verlieren, wenn sie mit der AfD in irgendeiner Weise zusammenarbeiten. Da stehen sie nun und das wird auch auf Dauer für die Union nicht gut gehen. Denn ich denke, das Schicksal, was die SPD jetzt erleidet, Das ist das Schicksal, was die Union, wenn sie sich nicht neu und klar strategisch aufstellt, auch erleiden wird.
Eine Lehre, die wir aus den vergangenen Wahlen ebenfalls ziehen konnten, ist, das Modell der politischen Ampel ist tot. Die SPD ist mancherorts nur noch einstellig, die FDP fliegt reihenweise aus den Landtagen und die Grünen stagnieren. Was bedeutet das generell für die politische Landschaft in Deutschland?
Also es ist sehr interessant, dass Sie das sagen, weil wir reden immer von der SPD als den großen Wahlverlierer. Die Grünen haben verloren und die FDP hat auch verloren. Das heißt, die Ampel wurde abgewählt und die Ampel kam ja im Grunde aus Rheinland-Pfalz. Es war damals auch ein Herr Wissing von der FDP, der die Ampel mit zum Leben erweckt hat. Und dann war er der, ja, wenn Sie so wollen, der Architekt der Ampel im Bund. Das ist ja auch furchtbar schiefgegangen, das Ganze. Also rot-grüne, gelbe Bündnisse haben keine Zukunft. Die gelben sowieso nicht mehr, die ja jetzt schon eine Tatsache der Vergangenheit sind. Und rot-grün und rot wird immer im 35%, 37, 38% Gelände bleiben. Und da wird sich nicht groß was ändern dran. Die werden höchstens noch verlieren. Und was wir jetzt erleben bei der SPD, den Grünen und den Linken ist, dass sie hart kämpfen um die gleiche Wählerschaft. Das heißt, der Wahlkampf, und das wird auch die SPD möglicherweise noch ein Stück weit radikalisieren und die Grünen auch, die konkurrieren um die gleichen Wähler, die auch die Linken wählen.
Aber Marie-Agnes Strack-Zimmermann, das FDP-Urgestein, hat doch jetzt angekündigt, sie wäre bereit für eine FDP-Doppelspitze, um die Partei wieder auf Linie zu ziehen. Wirkungsvoll oder wirkungslos?
Ach, da würde ich mich sehr freuen, weil das würde den Niedergang noch beschleunigen.
Lassen Sie uns abschließend noch auf die kommenden Landtagswahlen schauen. Die sind zwar erst im September, aber äußerst interessant, vor allem Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Welche Prognosen möchten Sie hierfür jetzt schon abgeben?
Also man weiß ja nie, was noch alles geschieht, aber eins dürfte sicher sein, dass sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in Sachsen-Anhalt die AfD mit deutlichen Mehrheiten aus der Wahl hervorgehen wird. Besonders spannend ist es in Sachsen-Anhalt, weil da weiß man noch nicht genau, man weiß ungefähr, wo die CDU liegen könnte, wo die Linken liegen könnten. Wie das mit der SPD nun weitergeht, ist nicht klar und ist auch nicht klar, ob BSW reinkommt. Das heißt, da sind Unsicherheiten, aber es könnte dahin führen, dass SPD, Linke und CDU eine Koalition bilden gegen die AfD. Das wäre der Verrat an den Unvereinbarkeitsbeschluss. Das wäre auch etwas, was die CDU im Osten komplett zerstören würde, wenn sie das machen würden. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass die AfD aus irgendeinem Grund dann doch so viel Stimmen bekommt, dass sie allein regieren kann. Das sieht zwar noch nicht so aus, aber wenn die 39-40% haben, dann fehlen vielleicht nur noch 3-4%. Und das kann durchaus passieren. Es hängt auch damit zusammen, wie sich die wirtschaftliche Lage in diesem Land weiterentwickelt. Also man darf gespannt sein.
Sagt der Autor und Historiker Klaus-Rüdiger May. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Ja, herzlichen Dank.